Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Die Bibel ist ein reichhaltiges Geschichtenbuch. Die überbordende Fantasie all derer, die zu ihrem Inhalt beigetragen haben, ist ein unerschöpflicher Vorrat auch für musikalische Erfindungen. Zu einem Oratorienabend mit Musik von Georg Friedrich Händel begrüßt sie Volker Michael. Am 8. September haben das Kollegium 1704, das Kollegium Vokale 1704 und einige Solisten unter Leitung von Václav Lux Händels Oratorium Israel in Egypt aufgeführt. Die Künstlerinnen und Künstler aus Tschechien waren zu Gast beim Festival Vratislavia Cantans in Wrocław. Václav Lux hat sich für die kürzere zweiteilige Fassung entschieden. Warum? Das wird er uns nachher erklären. Ich konnte zwei Tage vor der Sendung mit dem Dirigenten per Internetleitung sprechen. Er berichtet uns jetzt zunächst, welche musikalischen Trümpfe Händel im zweiten Teil ausspielt, der Exodus überschrieben ist. Gott überzieht Ägypten mit 7 oder 10 Plagen, um den Pharao weich zu klopfen, auf dass er die Israeliten ziehen lasse. Die Wasser des Nils färben sich rot und werden ungenießbar. Verschiedenste Tiere fallen massenweise über das Land her. Schlimmste Krankheiten brechen aus. Eine Finsternis senkt sich herab und schließlich sterben alle Erstgeborenen, Menschen und Tiere. Als letzte Wundertat teilt Gott das Rote Meer in 2 Hälften und lässt sein Volk trockenen Fußes hindurchwandern. Die folgenden ägyptischen Heere lässt er in den zusammenschlagenden Fluten versinken. Ein breites Tableau für ein musikalisches Ideenfeuerwerk bietet das, und Händel hat das groß und breit ausgenutzt.
Händels Meisterschaft in Klangmalerei, das ist natürlich nichts Neues. Also die Barockkomponisten, die haben sowas natürlich geliebt. Aber Händel, ich würde sagen, also das ist wirklich das Dramatischste und das Wirksamste, was man in dieser Disziplin in der Barockmusik finden kann. Und Händel natürlich war auch ein Opernkomponist und auch hat diese Sensibilität für Dramatik, das hat er an sich gehabt. Und diese opernhafte Elemente hat er hier natürlich auch integriert. Auch wenn das Oratorium Israel in Ägypten natürlich vielleicht das am wenigsten opernhaftiges Oratorium ist, weil die Hauptrolle in diesem Oratorium gehört dem Chor. Und das kommt natürlich in einer Oper nicht in Frage. Also der Chor, also die Israeliten, ist der Hauptdarsteller und der Hauptsolist. Und die Form, also die Rolle, die sonst Chor in einem Oratorium spielt, in einem italienischen, sagen wir mal, Oratorium, eher so illustrativ, das ist die Rolle von den Solisten, die eigentlich den Chor begleiten in dem Sinne. Und das ist auch natürlich etwas völlig Neues und ich würde sagen, ja, das ist eine Revolution in Oratoriumform. Ich kenne kein anderes Werk aus dieser Zeit, wo der Chor so dominante Rolle spielt.
Václav Lux über Klangmalerei und Chordominanz in Händels Oratorium Israel in Egypt. Wir waren 2 Tage vor dieser Sendung per Internetleitung nach Prag verbunden. Zuerst wollte ich von ihm wissen, welche besondere Farbgebung nötig ist, wenn man ein englischsprachiges Händel-Oratorium aufführt.
Also natürlich, Händel-Oratorien ist ein Universum für sich, genauso wie Bach-Kantaten zum Beispiel. Und speziell die englischen Oratorien stellen ganz besondere Herausforderungen dar. Die erste Herausforderung ist natürlich die Sprache, weil Englisch zu singen, es mag vielleicht nicht ganz gewöhnlich klingen, aber es ist wirklich eine sehr schwere Sprache zum Singen. Und den richtigen englischen Klang zu produzieren, ist sicher nicht einfach. Auch musikalisch ist Händel in seinen späten Oratorien höchst interessant und braucht einen speziellen Zugang, weil, wie wir wissen, Händel hat natürlich deutsche Wurzeln, hat dann sehr viel Einfluss in Italien mitgenommen nach England, und in England hat er sich auf eine unglaubliche Weise mit der englischen Tradition zurechtgefunden. Und man kann auch in seinen Werken Referenzen auf Purcell und englische Musik 17. Jahrhunderts hören. Und diese unglaublich intelligente und musikantische zugleich Kombination von italienischem, deutschem und englischem Geschmack macht die Sprache von späten Händel so besonders. Und für mich, so wie ich auch den italienischen Händel liebe, diese späten Oratorien sind fantastische Werke, die eben aber sehr viel Sorgfalt brauchen und mit dieser Perspektive, bin ich überzeugt, aufgeführt werden müssen. Also diese drei, also verschiedene Stile zu respektieren, ist sehr wichtig.
Der Dirigent Václav Lux in der Opernpause im Deutschlandfunk Kultur. Er hat mit seinem Kollegium 1704 Händels Israel in Egypt in Breslau beim Festival Vratislavia Cantans aufgeführt. Dieses Oratorium ist insofern besonders, als es hier der Chor die absolute Hauptrolle spielt. Aus inhaltlichen, aber auch aus praktischen Gründen hat der Komponist auf Soloarien quasi verzichtet. Manch ein Dirigent besetzt deshalb die ein oder andere Chorpassage mit einem Soloquartett. Václav Lux hält nichts von dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für unterbeschäftigte Solistinnen und Solisten.
Bei Händel ist das ganz anders als bei Bach, wo wir auch wissen, dass Bach mit Konzertisten oder Pianisten gearbeitet hat. Händel hat ganz klar Chor und Solisten gehabt und oft haben die Solisten auch Chor gesungen, so wie auch bei der Uraufführung von Messiah oder auch bei den anderen Aufführungen Messiah. Aber beim Israel in Egypt, das Stück ist sowieso doppelchörig konzipiert. Das heißt, man hat diese Abwechslung zwischen Aktivitäten oder dem Schweigen oder Singen von einem oder dem anderen Chor oder beide Chöre zusammen. Also das Dialogische ist sowieso dabei. Aber ich sehe hier wirklich keinen Raum dafür, um den Chor noch zu verkleinern, weil ich meine, Kollegium 1704, also Kollegium Vokale 1704 ist kein Riesenchor. Wir haben in Wroclaw also drei Sänger pro Stimme gesungen. Und dazu muss man noch sagen, so wie Händel instrumentiert, das Orchester spielt eigentlich immer mit. Also es gibt kaum Passage, wo man nur oder ganz kurze Passage, wo man nur Continuo und Chor hat. Und deswegen auch den Chor jetzt noch kleiner zu machen, halte ich nicht für sinnvoll.
Georg Friedrich Händel fächert die Klangwelten in seinen Oratorien ungeheuer weit auf. Auf breit empfundene Trauer voll düsterer, schwerer Klänge können majestätische Fanfaren, gewichtige Fugen oder fröhlich tanzartige Gesänge folgen. Händels Orchester ist weiträumig aufgestellt. Neben Streichern, Flöten und Oboen und Fagotten gibt es zwei Trompeten, drei Posaunen und Pauken. Für farbliche Variationen kann ein Dirigent wie Václav Lux auch in der Continuo-Gruppe sorgen.
Natürlich, damals haben die Komponisten selten ganz genau vorgeschrieben, welche Instrumente in der Continuo-Gruppe spielen sollen. Und wir haben hier Orgel, Cembalo, Theorbe und die übliche Continuo-Gruppe mit Celli, Kontrabasse und zwei Fagotte. Die sind dann von der Partitur vorgeschrieben. Das ist sozusagen auch für die Händel-Oratorien eine Standardbesetzung. Interessant wäre auch noch zum Beispiel eine Barockharfe dabei zu haben, die ja auch in England sehr beliebt war in der Zeit. Und es gibt natürlich verschiedene auch Theorien, wie weit man Zupfinstrumente bei den Oratorien genutzt hat. Aber ich finde eine Bereicherung durch Laute oder Theorbe, auch wenn sie vielleicht in der Zeit in England vielleicht nicht so in der Mode war, ich finde, das passt dem Stück und bringt eine neue Farbe und ich bin dann nicht so streng. Wir sind ja, wie Anno Kurt sagte, wir sind ja kein Museum und spielen für heutige Menschen einen modernen Konzertsaal und deswegen können wir uns auch solche kleine Sünde erlauben, glaube ich.
Georg Friedrich Händel hat sein Oratorium Israel in Egypt 1738 selbst uraufgeführt. Der Erfolg war mäßig. Für eine zweite Aufführung kurz darauf hat er es deutlich erkennbar umstrukturiert. Dabei ging es vor allem um den ersten Teil, die Klagen der Israeliten zum Tode des Josef ben Yaakov, eine umgearbeitete Trauermusik auf den Tod einer englischen Königin. Das habe sich gelohnt und dem Werk gedient, das meint Václav Lux.
Ja, die Umstrukturierung war sehr simpel. Er hat einfach den ersten Teil gestrichen und ich glaube, das tut dem Werk gut, weil die Trauermusik ist an sich ist ein wunderschönes Werk, Aber es ist auch, glaube ich, nicht nur für das Publikum von damals, aber auch für das heutige Publikum. Es macht man das Stück irgendwie zugänglicher, wenn die Geschichte wirklich gleich losgeht mit dem Exodus aus Ägypten. Und das Einzige, was wir aus dem ersten Teil übernommen haben, weil wenn man direkt mit dem zweiten Teil beginnt, gibt es kein Vorspiel. Es wird auch manchmal so gemacht, es geht gleich mit einem Rezitativ los. Aber wir haben die Symphonie, also die Introduktion zu dem ersten Teil übernommen und damit das Stück auch jetzt aufgeführt. Und ich glaube, diese Freiheit, auch ein bisschen Vorspiel oder Zwischenspiel zu gestalten, dann theoretisch könnten wir uns auch noch viel mehr erlauben, weil Händel hat sich auch diese Freiheit genommen und wir wissen, dass er in den Pausen von seinen Oratorien auch Orgelkonzerte spielte. Und auch bei Israel in Egypt hat er wahrscheinlich sein Orgelkonzert Nachtigall und Kuckuck gespielt. Also das finde ich auch irgendwie auch ein unterhaltsames Detail, weil wo wir sowieso so viel Klangmalerei in dem ersten Teil haben, wo wir die Plagen von Ägypten so sehr bunt und sehr fast zum Anfassen realistisch bekommen. Dann kommt noch in der Pause der Nachtigall und der Kuckuck. Das finde ich irgendwie auch fast eine lustige Geschichte.
Einen unterhaltsamen Charakter sollte jedes Oratorium haben. Das beabsichtigte Händel schon deshalb, weil er ja mit den Aufführungen sein Geld verdienen musste. Die Kasse sollte klingeln. Die Menschen mussten emotional erreicht werden durch Kontraste und wechselnde Farben und Formen. Václav Lux sieht noch eine philosophische Komponente in den Oratorien Händels.
Bei Händel ist das natürlich so, dass egal was er komponiert hat, es ist immer, ich würde vielleicht nicht sagen Humor dabei, aber immer irgendwie etwas Raffiniertes dabei, was aus unserem Sichtpunkt fast unterhaltsam hätte sein können. Aber natürlich auch diese Aspekt, diese Gelassenheit, das ist ganz andere Ästhetik, weil als wenn wir in der romantischen Zeit alles, was mit Tod und Bedrohung und Krieg zu tun hat, wird unglaublich dramatisch und traurig und irgendwie mit einer bestimmten Schwere und Last dargestellt. Und hier die Musik und auch das Libretto ist natürlich zum größten Teil direkt aus der Bibel übernommen. Und so wie das konstruiert ist und durch Musik unterstützt ist, es strahlt eine bestimmte Gelassenheit aus, wo wir auch dann wissen, unser Schicksal ist in Gottes Händen und auch das positive Finale am Ende irgendwie sagt auch, dass die Message ist im Prinzip auch, so wie die Juden sagen, dass es wird alles ein gutes Ende haben und wenn das kein gutes Ende hat, dann ist das noch nicht das Ende.
Auch als eine Parabel auf das englische Kolonial- und Dominanzstreben hörten und lasen spätere Zeitgenossen Händels Oratorium Israel in Egypt. Die Zeiten im Entstehungsjahr 1738 waren recht schwierig. Nicht nur, dass Händel wieder einmal mit seinem italienischen Opernunternehmen Probleme hatte, auch die politische Lage spitzte sich zu. England und Spanien gerieten in einen Krieg um die koloniale Vorherrschaft auf den Weltmeeren. Das hatte nichts direkt etwas mit der Geschichte um Moses, die Israeliten und die Ägypter zu tun, aber das Gefühl, göttlichen Beistand für England herbeiwünschen zu wollen, mussten Textdichter, Komponist und Zuhörer schon geteilt haben. Außerdem konnte die ausführliche Schilderung des maritimen Unglücks, was über die ägyptischen Heere im Roten Meer hereingebrochen war, durchaus als Wink verstanden werden. Genau das wünschte das englische Volk auch der spanischen Flotte, gegen die sich die englische Admiralität behaupten sollte. Wegen des aktuell brisanten Gehalts des Oratoriums Israel in Egypt haben der Rias Kammerchor Berlin und sein englischer Chefdirigent Justin Doyle zu Beginn des Jahres 2024 von einer Aufführung des Oratoriums abgesehen. Václav Lux hält nichts von einem solch zeitbezogenen Verständnis von barocker Musik.
Erstens, ich finde der Umgang mit der Kunst der Vergangenheit auf diese Art, dass man etwas nicht spielt oder Teile aus dem Libretto rausstreicht, aus dem Grund, dem und dem. Ich finde das einfach nicht intelligent, also wenn ich das so sagen soll. Weil wenn wir etwas aus der Geschichte lernen wollen, dann müssen wir sie einfach kennenlernen. Wir müssen sie verstehen. Wir müssen akzeptieren, dass wir eine Geschichte haben, dass auch in der Bibel eine Geschichte beschrieben wurde, die unsere Zivilisation über 2000 Jahre lang geformt hat. Und wenn wir wie ein Strauß einfach den Kopf in den Sand stecken und machen, als dass es nicht wäre, dann haben die einfach nichts gelernt. Und abgesehen davon, jede Zeit hat natürlich seine Sonnen- und Schattenseiten. Und die Geschichte als ein Ganzes zu beobachten und versuchen zu verstehen, wie der Mensch in der barocke Zeit gedacht hat, versuchen, seine Gefühle mitzufühlen und um zu verstehen. Die Menschen haben sich im Prinzip nicht so stark geändert. Die Umstände und die Zeit hat sich geändert. Aber die Menschen, menschliche Seele ist im Prinzip immer die gleiche. Und wenn wir verstehen würden, wie die Menschen damals beeinflusst waren und wie sie reagiert haben, dann würden wir vielleicht auch von der heutigen Zeit ein bisschen mehr verstehen. Und wenn wir mit diesen Känzeln irgendwie weitergehen, wir könnten auch mal dann auch Johannes Passion einfach streichen, weil wir ja wissen, ein Antisemitismus war natürlich ein Teil der Zivilisation und leider ist immer wieder, es kommt wieder hier hoch. Und man kann natürlich über diese Themen, ich glaube nicht jetzt, dass Antisemitismus, ich habe das auch gehört, diese Theorie, dass Antisemitismus ein wichtiger Aspekt der Johannes Passion ist. Ich finde das überhaupt nicht. Es hat viel mehr andere wichtige Aspekte. Ich finde das Ganze einfach simpel, ganz einfach ein Quatsch. Und ich finde gut, gerade heute, dass man Israel in Ägypten spielt, finde ich einfach gut. Deswegen auch, weil was heute in der Welt passiert, dann aus dem Grund finde ich gut, dass man Israel in Ägypten spielt und ich bin froh, dass wir das in Polen gespielt haben.
Sind Georg Friedrich Händels Oratorien besonders anfällig für ein politisches Verständnis, weil sie so repräsentativ gestaltet sind und nicht selten in einem zeitpolitischen Kontext entstanden sind? Václav Lux hat auch an diesem Punkt eine eindeutige Haltung.
Kommt drauf an. Es gibt natürlich Oratorien, die mit ganz gezielt politisch motiviert sind, wie das Occasional Oratorium oder Judas Maccabeus. Das sind Oratorien aus der Zeit, als Schottland England bedroht hat und die Skotten sind nach England gezogen, als dieser Krieg, dieser englisch-skottische Krieg angefangen hat. Und Händel hat ganz bewusst diese Werke komponiert mit der Idee, das Nationalbewusstsein von Engländern zu stärken. Und das sind natürlich, die Oratorien hatten dann dementsprechend großen Erfolg gehabt, weil das dem Zeitgeist entsprach, also seine Musik entsprach der Zeitgeist. Und eigentlich mit diesen Oratorien auch, diesem politisch-künstlerischen Erfolg, hat Händel zu verdanken seine späteren Erfolge. Damit hat er seine unglaublich erfolgreiche späte Karriere als Komponist von englischen Oratorien gestartet, als er mit der italienischen Oper in England gescheitert hat und pleite gegangen ist. Und deswegen, ja, es gibt Oratorien, die auf eine politische Bestellung komponiert sind und mit einem nicht nur künstlerischen Ziel komponiert worden sind. Aber trotzdem, es ist eine wunderbare Musik. Und es gibt auch genug solche Werke, auch im 20. Jahrhundert oder auch später. Und ich glaube, also nichts spricht dagegen, dass man diese Werke spielen sollte. Natürlich, es gibt auch Werke, das findet man bestimmt auch, die im Dienste einer Ideologie stehen, mit der wir heute nicht viel zu tun haben wollen. Also ich komme aus Tschechien, ich bin noch in der Zeit geboren, als Kommunisten in unserem Land geherrscht haben. Und es gab natürlich auch hier sehr viel diese Sozialismus, Kunst, also was im Dienste der Ideologie stand. Und das erstens ist das keine gute Kunst und zweitens, wenn eine Kunst solche Ideologie unterstützt, dann möchte man nichts damit zu tun haben.